Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement. Heute die Episode 9 zum Thema Backlog und User Stories mit Alex Fürstenau
und Tobi Meyer.
Da sind wir wieder. Die Meetings haben wir erstmal hinter uns gelassen, der Meeting-Marathon. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, zu den Artefakten. Und das erste Artefakt, das wir heute besprechen wollen, wurde schon oft erwähnt, haben wir schon immer mal wieder dran gehabt in den verschiedenen Meetings, sonst wäre es ja auch Quatsch, ne? Wenn wir ein Artefakt hätten, das wir nicht brauchen, würden wir es nicht besprechen. Aber so richtig drüber gesprochen, was es denn ist und was es beinhaltet, haben wir nicht. Wir haben uns sogar explizit davor gedrückt.
Das stimmt. Man könnte vielleicht alles nehmen, was wir gesagt haben, zusammenschneiden und dann hätte man vielleicht schon einen Teil der Episode.
Das stimmt. Könnte man vielleicht machen, oder? Wir nehmen es einfach mal eben auf. Zum Thema Backlog haben wir schon vieles gesagt, da werden wir nur noch mal zusammenfassen. Zum Thema User Story haben wir noch nicht so viel gesagt. Da werden wir aber auch nicht alles sagen. Das gleich mal vorab als Disclaimer. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch zum Thema User Stories von Mike Cohn. User Stories Applied heißt es. Und das ist irgendwie so 400 Seiten dick oder so gefühlt. Es ist halt ein dicker Wälzer und ein sehr, sehr wertvolles Buch. Also ich kann das jedem, der sich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, nur wärmstens empfehlen. Wir werden das also nicht umfassend behandeln, das Thema, sondern nur insofern uns das im täglichen Doing irgendwie betrifft.
Genau. Ne?
Ja, gut. Backlog.
Ja.
Was ist ein Backlog?
Was ist denn ein Backlog? Ein Artefakt, eine Liste.
Ja.
Und zwar die wichtigste Liste für den Product Owner, würde ich sagen.
Oder? Ja, 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 sicher.
Und was ist da drin?
Da sind Dinge drin, die umgesetzt werden sollen von einem Entwicklungsteam.
Und zwar in bestimmter Form und in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Reihenfolge.
Richtig. Das Backlog hat eine Reihenfolge. Ne? Das ist wichtig. Es ist nicht einfach nur eine Menge an Dingen, sondern es ist eine Liste und sie ist sortiert. Und zwar nach Priorität. Und es gibt nicht einen Haufen mit Priorität 1 und dann einen Haufen mit Priorität 1 plus, sondern sie sind eindeutig sortiert. Das heißt, wenn ein Ding da drin ist in der Liste, dann muss man überlegen, ist das vor diesem anderen Ding oder nach diesem anderen Ding?
Ja? Genau, da gibt es eigentlich einen guten Spruch. Also wenn alles wichtig ist, dann ist nichts wichtig. Das macht irgendwie auch Sinn.
Ja, wenn alles gleich wichtig ist, dann ist nichts wichtiger als das andere und dann...
Und dann ist halt alles unwichtig irgendwie, ne?
Ja, alles, zumindest alles gleich unwichtig.
Ja.
Könnte man jedes dieser Teile weglassen und es wäre egal, ob man das andere Teil auch weggelassen hätte.
Ja.
Naja, wie auch immer. Also ein Backlog hat eine Reihenfolge. Und diese Reihenfolge soll halt ausdrücken, was als nächstes gemacht werden muss. Also was wichtiger ist. Priorität.
Genau, das Wichtigste ist immer ganz oben.
Ja. So sortiert man das normalerweise. Man kann das natürlich auch andersrum sortieren, dass quasi oben der lange Backlog-Schwanz ist, sozusagen. Aber andersrum ist irgendwie schicker.
Ja.
Dann kann man am Ende so die Karten unten auf dem Boden auslaufen lassen.
Genau. Guckt man gar nicht erst nach unten, sondern
ja. Da
sammelt sich so der Schmodder oder der Dreck so.
Man fokussiert sich auf die Spitze. Gut, und es gibt verschiedene Arten von Backlog. Wir hatten schon im Sprint Planning die beiden verschiedenen Backlogs, mit denen wir es so im Scrum zu tun haben. Einmal das Sprint Backlog. Alles, was zum Sprint gehört, ist im Sprint Backlog. Und auch das ist sortiert. Ne? Auch da ist das Wichtigste aus dem Sprint ist ganz oben und sollte als erstes bearbeitet werden. Und das Product Backlog ist eben das, aus dem man sich bedient, wenn man einen neuen Sprint plant. Das Sprint-Backlog ist hoffentlich so gestaltet, dass alles, was drin ist, auch innerhalb von einem Sprint geschafft werden kann. Da hat das Team ja auch einen Claim und kann sagen, wir glauben, dass so und so viel sinnvoll ist, in den Sprint reinzunehmen. Das Product-Backlog hat diese Einschränkung nicht, sondern da kann potenziell sehr viel drin sein. Wie viel denn so?
Tja, das ist eine gute Frage. Da gibt es natürlich keine explizite oder keine richtige oder falsche Antwort. Wahrscheinlich muss es genau die richtige Anzahl von Einträgen enthalten für das Produkt, für das Team. Weiß nicht, 2 Einträge sind wahrscheinlich zu wenig, 1000 Einträge sind wahrscheinlich zu viel, aber irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich so der Sweet Spot.
Genau, es könnten natürlich 1000 Einträge drin sein. Wäre nicht schlimm. Es wäre halt nur schade um die Zeit, diese 1000 Einträge zu schreiben, weil man aller Voraussicht nach nicht alle 1000 Einträge abarbeiten wird, bevor man etwas Neues gelernt hat.
Ja, vor allen Dingen, wenn man so viele Einträge hat, dann hat man natürlich auch nicht mehr die Sicht auf die wichtigen Dinge wahrscheinlich.
Na gut, man kann ja sagen, ich gucke nur das oberste Ende mal an, aber es gibt halt eine lange Liste an Dingen, die man später vielleicht mal machen möchte. Ja. So kann man ja ausblenden. Trotzdem ist es ja Arbeit, diese Einträge zu erstellen. Ja. Und die kann man sich sparen.
Definitiv.
Möglicherweise. Gut, dann haben wir also, jetzt wissen wir, was ein Backlog ist, ne?
Ja, das ist noch die Frage.
Was gehört noch dazu?
Also Sprint-Backlog oder Product-Backlog, weiß ich gar nicht, ob das so zwei verschiedene Sachen sind. Eigentlich ist ja der Sprint-Backlog dann nur der oberste Teil von dem Product-Backlog zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also man sagt ja jetzt, okay, wir arbeiten jetzt dann nur an dem oberen Teil, meistens jedenfalls.
Nee, das ist nicht ganz richtig. Nee? Nee, es gibt einen Unterschied und zwar, also es gibt mehrere Unterschiede. Erstens, der Sprint-Backlog ist halt begrenzt. Es wird einmal zum Anfang des Sprints festgelegt und dann kommt halt nichts mehr dazu. Das ist alles, was da drunter ist im Product-Backlog, kommt halt nicht dazu. So. Zweitens, für die Dauer des Sprints darf der Product-Owner die Prioritäten innerhalb des Sprint-Backlogs nicht mehr verändern. Also während eines Sprints gilt irgendwie das Sprint-Backlog als geschützt und das Produktteam, das Entwicklerteam kann sich darauf verlassen, dass sowohl der Inhalt des Sprint-Backlogs als auch die Form, also die Reihenfolge der Tickets nicht großartig geändert wird. Sonst würde das ja bedeuten, wenn ich dann irgendwie am zweiten Tag vom Sprint irgendwie hingehe und sage, Moment mal, also das, was wir jetzt nach ganz unten in den Sprint getan hatten, das schiebe ich jetzt mal nach ganz oben, dann haben die Entwickler aber vielleicht schon mit dem Obersten angefangen und das ist halt störend. Störungen sind zu vermeiden während eines Sprints. Damit die Entwickler in Ruhe sich auf den Sprint konzentrieren können und das Sprintziel dann auch möglichst sicher erreichen können. Jede Störung ist halt eher ein Hindernis dann. So, das gilt im Produktbacklog eben nicht. Im Produktbacklog kann ich als PO umpriorisieren, wie ich denn möchte. So, das sollte ich sogar tun, damit ich meiner Arbeit nachkomme, weil das ja Inhalt meiner Arbeit ist.
Ja.
So, und insofern, ich denke schon, dass es unterschiedliche Backlogs sind. Wenn man Jira benutzt, die haben ja vor einer Zeit, hat Atlassian das Greenhopper-Plugin integriert in Jira. Also Greenhopper war auch schon integriert und jetzt haben sie es, glaube ich, einfach gekauft. Jetzt heißt es einfach Jira Agile. Da sieht es natürlich auch so aus, dass man im Planning-Mode kann man oben irgendwie sagen, jetzt mache ich einen neuen Sprint und dann ziehe ich Dinge. Also nochmal, ach so. Vielleicht sollten wir Jira kurz erklären. Das ist ein Produkt der Firma Atlassian, australische Firma, die sehr coole Kollaborationssoftware herstellt. Und Jira hat mal angefangen als Bug-Tracker und ist mittlerweile halt ein riesen Issue-Verwaltungssystem. Unwahrscheinlich mächtig, kann sehr, sehr viel, ist leider auch schwierig zu bedienen dadurch, aber ist auch anpassbar nach allen möglichen Richtungen und so. Und meiner Ansicht nach wirklich das Beste, was man zum Issues verwalten benutzen kann. Da gibt es ein Plugin dafür, das heißt Agile, und darin kann man so Scrum-Boards und so nachbauen und auf dem Planning-Mode vom Scrum-Board, da kann man halt oben ein Stück vom Product-Backlog abschneiden und einen Sprint ausmachen. Sieht dann so aus. Aber ich glaube, im Work-Mode, da sieht man dann auch nur noch das Sprint-Backlog.
Jo, ich glaube auch.
Und da weiß ich gar nicht, ob man da noch umpriorisieren kann.
Weiß ich auch nicht, also wenn man was zufügt, das kann man machen, aber dann gibt es auch eine Warnung von
Jira. Genau, so du änderst gerade den Sprint-Scope.
Ja.
Willst du das wirklich tun? Der Sprint hat doch schon angefangen.
Ja.
Ja, kann man natürlich kann man das machen, das darf man machen. Man muss sich nur bewusst sein, was das bedeutet, dass es eine Störung ist und dass es abgesprochen sein sollte mit allen Leuten.
Ja, also das kann bestimmt mal vorkommen. Wenn das in jedem Sprint vorkommt, dann ist es wieder wahrscheinlich ein Indikator für, da läuft irgendwas falsch.
Ja.
Das lohnt sich da drauf zu gucken dann.
Jo.
Ja, ein drittes Backlog wüsste ich noch.
Das
haben wir jetzt auch eingeführt, ja, so Epic Backlog, wo halt größere Sachen über oder für mehrere Teams, für mehrere Product Owner drin sind.
Okay. Wie unterscheiden sich die Dinge, die da drin sind, von denen, die im Product Backlog sind?
Also in erster Linie durch die Größe, würde ich sagen, durch die, ja. Aber ich glaube, das ist so der.
Das ist ein wichtiger Unterscheidungsfaktor. Der Detailgrad der Beschreibung ist natürlich noch anders. Ne? Die Epics im Epic Backlog, da steht halt irgendwie sowas wie, was nehmen wir mal für ein Beispiel, PKW. Ne? Stellen wir uns vor, wir sind ein Kraftfahrzeughersteller. Dann ist in einem Epic vielleicht sowas wie PKW-Neugestaltung oder so. das ist dann ein sehr großes Thema und das ist auch nur sehr grob beschrieben, was soll das bedeuten. Mhm. Und eine Story wäre dann zum Beispiel, mach mal eine Schiebetür statt einer normalen Tür in den hinteren Bereich oder so. Das wäre dann eine User-Story. Mhm. Vielleicht.
Ja. Obwohl, solche Unterschiede hat man in dem normalen Product Backlog ja auch schon.
Zumindest was den Detailgrad angeht. Ja, das gibt's da auch. Aber also tendenziell ist es halt im Epic Backlog noch gröber beschrieben und nicht so ausgefeilt wie im Sprint Backlog oder Product Backlog. Ja, und im Sprint Backlog muss es halt ausreichend gut beschrieben sein, sodass die Entwickler was damit anfangen können. Hm.
Ja, weiß nicht, ist vielleicht der Unterschied noch, dass man das nicht mit dem Team alleine benutzt oder sowas? Also, das ist schon, also der Anwendungsfall.
Kann sein. Man kann auch Epic Backlogs machen, ohne mehrere Teams zu berücksichtigen. Jetzt bei uns im konkreten Fall ist es so, dass wir mit 4 Teams gemeinsam ein Epic Backlog pflegen, in dem halt Epics drin sind, die potenziell von mehreren der Teams bearbeitet werden könnten, sodass man dann sehen kann, okay, jenes Team hat jetzt gerade dem nächsten Epic abgeschlossen, da kann man dann irgendwie eins davon nehmen, was sie machen können. Ja. Wird Zeit, dass wir dazu kommen, was da für Sachen drin sind. Ne? Jetzt habe ich eben schon wieder User Story gesagt, bevor wir jetzt wieder rumlavieren und sagen, nee, das kommt später dran. Jetzt kommen wir also drum, was ist eine User Story?
Ja, also es ist eigentlich ein Satz nur oder ein auszufüllender Satz, der geht als Rolle möchte ich dies und das machen, um etwas zu erreichen. Und diese Füllwörter, die muss man dann ersetzen mit sinnvollen Sachen möglichst.
Also zum Beispiel als Kind einer Großfamilie möchte ich, oder als Vater von Kindern möchte ich, dass meine Kinder mit einer Schiebetür in den Fond einsteigen können, damit sie nicht beim Öffnen der Türen die nebenstehenden Autos auf den Parkplätzen zerstören.
Keine schlechte Idee, ja.
So, das wäre eine User-Story.
Ja.
Das heißt, es gibt immer eine Rolle, jemand, der etwas erreichen möchte.
Also der Vater in dem Fall.
Ja. Ja. Es gibt etwas, womit man glaubt, dieses Ziel zu erreichen, nämlich das dies und das. Also baue mal eine Schiebetür ein.
Irgendwie eine konkrete Maßnahme oder so, oder eine Aktion.
Ja. Und immer noch den Grund, damit die Kinder nicht die nebenstehenden Autos beschädigen.
Genau, warum wollen wir das überhaupt machen? Also warum wollen wir das umsetzen, das Feature oder so?
Wobei ich nochmal betonen möchte, dass meine Kinder niemals nebenstehende Autos beschädigt haben.
Meine auch nicht, aber ich würde das niemals ausschließen.
Mit Betonung auf Kinder.
Weil du also schon oder deine Frau.
Erwachsenen ist es schon mal passiert, ohne jetzt spezifisch werden zu. Ja, genau. So, dieser Satz steht auf so einer Karte drauf. Ob das jetzt eine virtuelle Karte in Jira oder eine tatsächliche Papierkarte ist, die man an die Wand pinnt, sei mal dahingestellt. Aber das steht da so drauf. Und das ist jetzt eine User-Story?
Ja, genau. Das reicht dann und damit geht es dann los in den Sprint. Oder?
Ich glaube nicht. was eine User-Story ist, wie gesagt, da gibt es ein dickes Buch dazu von Mike Cohen, das kann man mal lesen. Ich möchte jetzt gerne Jeff Patton zitieren. Der hat auch gerade ein Buch rausgebracht über Story Mapping, da komme ich gleich nochmal zu. Und ich habe mal eine Schulung bei ihm bekommen und da hat er einen sehr schlauen Satz gesagt. Eine User Story ist nicht der Satz, der da draufsteht, sondern eine User Story ist das Versprechen, darüber zu sprechen.
Von ihm ist das Zitat?
Mhm.
Also, okay, das glaube ich. Also ich kenne den Wortlaut, aber ich wusste nicht, dass...
Also er hat das zumindest in dieser Schulung gebracht. Ob er der Urheber dieses Satzes ist, weiß ich nicht, aber ich fand das sehr, sehr schlau. Also im Gegensatz zu einem Requirements-Document ist bei einer User-Story eben nicht das geschriebene Wort das, was zählt, sondern das geschriebene Wort dient nur als Aufhänger für die Diskussion. Denn die User-Story sagt eigentlich, so ja, das ungefähr wollen wir erreichen, das ist der Wert, den wir schaffen wollen. Und wenn du irgendwas davon nicht verstehst, dann lass uns drüber sprechen. So, das ist quasi die Aufforderung von so einer User Story. So, warum könnte dieses Auto jetzt, warum könnte die Tür ein anderes Auto beschädigen? So, was ist da los? So, und dann, wer steigt überhaupt hinten ein? So, oder wer öffnet überhaupt die Tür? Keine Ahnung, ne, da gibt es halt ganz viele Sachen, über die man sprechen könnte. Und das ist das Wichtige, dass man drüber spricht, dass man Gedanken austauscht, dass man versucht, eine gemeinsame Vorstellung zu erzielen. Und das ist durch geschriebene Wörter immer schwieriger als durch gesprochene Wörter. Mhm. So, deswegen ist die User Story als Begriff Geschichte, ne, Story heißt Geschichte, vielleicht sogar eher ungünstig, sondern das ist mehr so eine, User Stories kommen ja aus der Extreme Programming Ecke. Ken Beck hat sich damals irgendwie ausgedacht, Extreme Programming, und daher stammt noch dieses Card Communication, noch irgendwas?
Und dieses drei Cs.
Genau. Ja. Was war denn das dritte C?
Fällt mir jetzt natürlich auch nicht ein.
Nicht vergessen, kann man nachgucken. Ja. Und ja, da stand halt die Kommunikation im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Also das ist halt, ja, wir reden darüber. Wir schreiben nur das auf, was irgendwie halt zu Dokumentationszwecken gerade irgendwie gebraucht wird oder was wir uns vergessen würden. Aber viel wichtiger als diese Dokumentation ist das, dass wir darüber reden, ein gemeinsames Verständnis von dem Ziel erreichen.
Genau. Wenn wir das erreicht haben, dann
kann man gucken, ob das auch tatsächlich den uns versprochenen Effekt hat. Mhm. Ja. Gut. Trotzdem gibt es ja noch ein bisschen mehr, was man mit so einer User Story macht. Ne? Also gerade wenn man sowas wie Jira oder ein anderes elektronisches Tool, es gibt dann noch Alternativen. Es gibt ja so Trello, gibt's, das ist irgendwie so ein Webservice, wo man auf so einer Webseite sich so ein Board zusammenklicken kann mit so virtuellen Kärtchen. Mhm.
Finde ich ganz schick. Und es gibt natürlich auch noch keine hunderte andere Kanban- oder Scrum-Boards.
Das ist wirklich sehr, sehr vielgestaltig. Aber sogar, wenn man tatsächlich einen Board, also ein physisches Board mit Papierkärtchen benutzt, kann man noch mehr draufschreiben auf so eine Karte als das. Zum Beispiel
die Akzeptanzkriterien dann.
Genau, das ist immer ganz hilfreich, wenn man nicht nur die Story, also diesen Satz, draufstehen hat, sondern auch noch Akzeptanzkriterien, wie zum Beispiel die Schiebetür geht weit genug nach hinten auf, sodass auch Erwachsene einsteigen können. Mhm. Die Schiebetür geht maximal 10 cm weiter nach draußen als die Außenhaut des Autos oder so. Mhm. Damit man überhaupt den gewünschten Effekt hat, die nebenstehenden Autos nicht zu beschädigen. Die Schiebetür geht maximal so weit zurück oder wenn ich die Schiebetür aufziehe, auf der rechten Seite, wo auch der Tankeinfüllstutzen ist, dann schließt sich der Tankeinfüllstutzen automatisch, sollte der gerade geöffnet sein, damit da nichts kaputt geht. Oder es gibt eine Sperre, wenn ich gerade das Auto betanke. Das ist mir nämlich tatsächlich schon mal passiert. Ich habe ja Schiebetüren in meinem Auto. Und da war ich gerade am Tanken und auf einmal macht meine Tochter die Schiebetür auf. Und da ist natürlich dann der Zapfhahn im Weg. Und sowas könnten halt Akzeptanzkriterien sein. Ne? Mhm. Dass da genau beschrieben wird, irgendwie das und das erwarte ich davon. Rahmenbedingungen werden geklärt. Vielleicht werden auch Randfälle beschrieben. Ne? Maximalgrenzen, Minimalgrenzen. Vielleicht gibt es nicht funktionale Anforderungen, wie zum Beispiel, was wäre mal so eine nicht funktionale Anforderung jetzt in diesem Beispiel?
Tja, da fällt mir auch gerade nichts ein.
Also eine nicht funktionale Anforderung im IT-Bereich ist sowas wie die Anzahl der Dependencies zwischen Java-Paketen wird nicht erhöht. Also die Komplexität des Produktes wird nicht erhöht. Mhm. Oder die Seitenladezeit der Webseiten, die man da erstellt, wird nicht maßgeblich verlängert. Mhm. So, und maßgeblich kann man dann nochmal definieren, irgendwie maximal 1,5 Sekunden für eine Webseite oder so, weil der Kunde sonst wegspringt. Aber das sind halt so nicht funktionale Anforderungen, die man da auch mal draufschreiben kann. Mhm.
Wie viele Akzeptanzkriterien sollten denn dann drauf sein? Ich meine, der Platz ist ja eh begrenzt.
Wie viele? Gute Frage. Also wenn man gar keine Akzeptanzkriterien hat, dann ist es halt schwierig, weil die Entwickler diese Akzeptanzkriterien nutzen, um zu prüfen, ob sie das Ziel erreicht haben. Ne? Habe ich an alles gedacht. So, und wenn nichts draufsteht, dann kann man halt nichts prüfen. So, dann kann man sich denken, okay, ich habe jetzt irgendwas gebaut und macht den Eindruck, als ginge es da um diese User Story, aber so richtig prüfen kann man nichts. Alle Akzeptanzkriterien kann man gar nicht aufschreiben, weil man nie weiß, was noch alles dazugehört. Mhm. Also der Sven Röpstorf hat mal einen sehr interessanten Blogartikel geschrieben zum Thema Product Ownership, wie schwierig der Job ist. Der ist nämlich eigentlich Agile Coach. Mit dem habe ich mal zusammengearbeitet bei Xing. Der hat auch schon Bücher geschrieben, Scrum in der Praxis, glaube ich, mit Robert Wichmann zusammen, wenn ich es recht erinnere. Und dann hat Sven auf einmal einen PO-Job machen müssen für ein paar Wochen und hat hinterher darüber gebloggt, wie wahnsinnig schwierig das eigentlich ist, diesen Job zu machen. Da war ich dann sehr, sehr erleichtert, dass das nicht nur mein Eindruck ist, dass dieser Job ein schwieriger ist. Und da hatte er so ein schönes Beispiel wie, ich gehe auf Toilette und wähle aus, welche, also öffentliche Toilette, und wähle aus, welche öffentliche Toilette ich benutze. Ja, also du gehst irgendwo rein in eine öffentliche Toilette und das sind dann 5 Möglichkeiten. Ja. Und welche nimmst du? So. Und das ist halt wahnsinnig schwierig zu beschreiben, nach welchen Faktoren man das auswählt, weil die Rahmenbedingungen möglicherweise gar nicht klar sind.
Ja, stimmt.
Ne? Also wie viele gibt es da? Nehme ich immer die mittlere? Was ist, wenn da 4 sind? Nehme ich immer die hinterste? Was ist, wenn das um die Kurve geht? Oder was weiß ich? Also es ist halt irgendwie, es gibt immer noch mal Rahmenbedingungen, die man vielleicht gar nicht kennt, bevor man die Story anfängt, und die man dann während der Entwicklung tatsächlich noch hinzufügen muss oder ausdiskutieren muss. Das muss ja gar nicht aufgeschrieben werden, sondern das sind so Fragen, die kann man dann einfach während des Entwicklens klären. Das heißt, alle Akzeptanzkriterien aufschreiben geht halt einfach gar nicht. Mhm. Aber es muss halt in einem gesunden Rahmen sein. Schreibt halt so viel auf, wie einem gerade bewusst ist. Man sollte sich aber auch immer bewusst sein, dass es noch mehr Rahmenbedingungen gibt, die man gerade nicht kennt, die man berücksichtigen wird, wenn es dann soweit ist. Mhm.
Ja, ich glaube auch, das ist wieder so eine typische, es kommt drauf an, Frage. Mhm. Also keine Akzeptanzkriterien sind auf jeden Fall zu wenig, aber wenn man, weiß nicht, so 20, 30 hat, dann geht es schon eher wieder in Richtung Requirements Document, wo dann drin steht, ja, der Knopf muss aber grün sein und so groß oder sowas. Ja, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Also es ist wieder ein guter Indikator für, wir gehen in die eine oder andere Richtung. Ja.
Gut, so haben wir jetzt genug gesagt zum Thema User Story. Wir haben eben noch das Wort Epic benutzt, vielleicht sollten wir das auch nochmal erklären. Ein Epos auf Deutsch. Ist eigentlich mehr, also es gibt auch noch den Begriff Theme, also Thema. Das ist sehr schwer voneinander abzugrenzen und vielleicht auch nicht unbedingt notwendig, das voneinander abzugrenzen. Im Prinzip sind das Themenbereiche, wie zum Beispiel Türen vom Auto, ne? Die halt größer sind als eine User Story. User Stories sollten möglichst so gestaltet sein, dass sie innerhalb von einem Sprint auch bearbeitet werden können. Ne? Mhm. Und wenn man schon weiß, dieser Themenbereich ist größer als das, es gibt aber trotzdem einen inhaltlichen Zusammenhang, zum Beispiel Türen. Es gibt ja auch Vordertüren, ne? Eine Heckklappe ist vielleicht auch noch eine Tür, das gehört irgendwie alles zusammen. Kann man das auch als Epic zusammenfassen? So, damit man irgendwie eine Klammer bildet um mehrere User Stories, die dann vielleicht irgendwie in einem Rutsch bearbeitet werden können oder irgendwie besser Orientierung bieten zu können. So, das ist dann ein Epic. Mhm. Kann man Epic nennen. Und das hilft halt, irgendwie einen Überblick zu behalten, was kommen denn so alles noch für Epics? Ne? Und auch für Stakeholder eine Sichtbarkeit zu bieten. Ah, okay, mein ganzer Bereich Türen kommt noch. Die haben die Türen nicht vergessen am Auto. Gott sei Dank, wir werden reinsteigen können. Und ja, der kommt aber nach dem Epic-Motor oder was weiß ich. So, jetzt ist nicht so, dass immer alle Stories aus einem Epic nacheinander bearbeitet werden müssen, bis das Epic abgeschlossen ist und dann kommt das nächste. Ist nicht notwendigerweise so. Sondern man kann auch sagen, okay, wir machen die ersten paar Stories aus diesem Epic, fangen dann aber mit dem nächsten an, weil wir den wichtigsten Wert aus diesem Epic gehoben haben, mhm, und den Rest machen wir später. Und da kommen wir zum Thema Story Mapping, das große Fachgebiet von Jeff Patton, den ich tatsächlich ziemlich cool finde, was das angeht. Mhm. Der hat User Story Maps sich ausgedacht.
Und was ist das?
Eine Story Map ist ein Konstrukt, ich versuche das mal hier audiotechnisch zu beschreiben, indem man die Epics nebeneinander abbildet und dann nach unten hin die User-Stories auch wieder nach Priorität sortiert, darunter schreibt. Und dadurch entwickelt sich so eine Art Gabel, ne? Also mehrere Streifen, die nach Epic sortiert, von links nach rechts halt die verschiedenen Epics und nach unten hin dann halt die Stories dieser Epics. Und was man dann machen kann, ist erstens sieht man schon anhand der Anzahl der Stories zu einem Epic, wie groß das so ungefähr ist. Mhm. Ne? Wenn man mal hofft, dass die nicht allzu unterschiedlich groß sind, die Stories, kann man da schon sehen, oh, das ist aber ein riesen Epic mit ganz, ganz vielen Stories und das ist aber nur ein ganz kleines. Was man dann eben machen kann, ist, okay, wir gucken uns jetzt mal diese ganze Bandbreite an und möglicherweise ist es ja so, dass um ein nächstes Release zusammenzuschneidern oder einen nächsten Meilenstein zu erreichen, muss man aus einigen Epics einige User-Stories schaffen, aber nicht alle User-Stories von bestimmten Epics, so, sondern das ist so ein Gemischtwarenladen. Und dann kann man aus dieser Story-Map halt von oben was abschneiden. Dann nimmt man aus dem ersten Epic die obersten 3 Stories, aus dem nächsten die obersten 2, aus dem übernächsten dann die nächsten 4 oder so. Und daraus schneidet man dann quasi so einen oberen Bereich ab und den kann man dann quasi sagen, okay, das ist jetzt der nächste Meilenstein, auf den wir uns einigen. Das ist halt eine sehr gute Diskussionsgrundlage, wenn der Product Owner mit den Stakeholdern diskutieren möchte, was machen wir denn im nächsten Meilenstein oder was steht überhaupt noch insgesamt an und was machen wir denn als nächstes?
So. Man nimmt aber nur die von oben dann und nicht, oder kann man auch von mitten drin welche nehmen dann?
Ja, dann sind die User Stories innerhalb des Epics falsch sortiert. So. Hm. Es kann natürlich passieren, dass man sagt, okay, ich brauche aber die 17. Story aus dem ersten Epic, damit überhaupt irgendwas aus dem zweiten Epic Sinn ergibt. Mhm. So.
Aber dann muss die halt auch nach oben.
Dann erscheinen irgendwie Abhängigkeiten in diesen Stories. Sollte man natürlich immer vermeiden. Wenn das mal nicht geht, dann muss man vielleicht umpriorisieren oder eben anders schneiden. Mhm. So. Mhm. Haben wir mal probiert bei Xing. War auch ganz hilfreich. Stimmt, als ich hier angefangen hatte bei BigPoint, haben wir das auch mal probiert. Da war es nicht so hilfreich, weil wir einfach alles aus dieser Storymap bauen sollten. Also manchmal ist es halt schwierig, mit Stakeholdern darüber zu diskutieren, welche Sachen denn zuerst kommen können, womit man denn starten kann, was vielleicht möglicherweise später kommen kann. Ne? Mhm. Aber gerade wenn man dann so eine ganze Storymap aufzeigen kann, guck mal hier, was da alles drin ist, ist es vielleicht ein bisschen leichter.
Habt ihr denn eine Storymap da an die Wand gepinnt oder
ja.
Also physikalisch, ja. Nicht elektronisch?
Genau, physikalisch. Dann habe ich auch die Karten von der Map genommen, die zu einem Release und dann halt in einen Product Backlog oder Sprint Backlog dann getan. Das war eigentlich ganz cool.
Oh, das glaube ich. Ja.
Sehr nützliches Tool und da gibt es jetzt auch ein Buch dazu. Das heißt, glaube ich, Storymaps.
Ja, ich habe
das oder Story Mapping
auch gesehen und das klingt auf jeden Fall interessant.
Ich habe es noch nicht gelesen, aber hat er bestimmt gut gemacht.
Ja, stimmt.
Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Damals, als ich die Schulung bei ihm hatte, meinte er noch, nein, ich schreibe kein Buch, Bücher schreiben ist doof.
Ja, aber
jetzt hat er es doch gemacht. Ne? Ja. Gut. Ich glaube, User Stories, Epics, Story Mapping. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Also da glaube ich jetzt nicht. Also wir haben jetzt noch nicht erzählt, eigentlich um mal wieder zu dem Backlog zurückzukommen, wie man eigentlich so das initiale Backlog herkriegt.
Ja, wie macht man das denn, wenn man noch nichts hat?
Ich meine, gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten wieder. Entweder der Product Owner setzt sich hin und schreibt das initiale Backlog und noch besser macht er das vielleicht mit dem Team zusammen oder mit den Stakeholdern in einem Workshop. Zusammen?
Ja, genau. Den Workshop nennt man Discovery. In dieser Discovery-Phase, die auch noch in die Produktentwicklung reinreichen kann, oder reinreichen muss eigentlich, Da wird halt das initiale Backlog gefüllt. Ne? Man geht so ein bisschen auf Entdeckungsreise, guckt links und rechts, verbreitert ein bisschen den Blick und versucht herauszufinden, was ist es überhaupt, was wir erreichen wollen, auf welche Wege könnten wir es erreichen und für welchen Weg entscheiden wir uns denn hier. Ne? Da gehört auch viel Testen dazu und Experimentieren und Ausprobieren. Und letztendlich fallen halt irgendwann diese Stories raus. So, wir glauben, wir brauchen das. So, fängt man an, das Backlog zu füllen. Mit User Stories. Sind im Backlog eigentlich nur User Stories?
Bei uns macht es zumindest den Anschein, aber es muss eigentlich nicht sein. Ich finde auch nicht, dass jede Anforderung eigentlich eine User Story abbilden muss, unbedingt.
Richtig. Also finde ich auch, ist nicht unbedingt notwendig, wenn man technische Dinge erledigen muss, die halt schwer in eine User Story zu packen sind, dann muss man sich da auch keinen abbrechen. Zum Beispiel ein Update von irgendeiner technischen Komponente. Ne? Spring Framework, Version 2.5 auf 2.6 updaten. Ja gut, kann man sich auch fragen, warum macht man das? Ne? 2.5 wird nicht mehr gepflegt. Ich weiß gar nicht, was ist die aktuelle Version von Spring Framework? Also. Wahrscheinlich sind wir längst bei 4 oder so.
Ich glaube schon.
Ich bin nicht auf dem Laufenden.
Ich auch nicht, aber ich glaube, 4 stimmt.
So, und dann natürlich will man dann irgendwie Maintainability erreichen und Security Patches einspielen können und so. Das sind, natürlich gibt es Gründe dafür, das zu machen, aber dann irgendwie als Security Engineer möchte ich Spring Framework aktualisieren, damit Patches eingespielt werden können. Das ist ja so ein bisschen sperrig. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Sondern ich finde User Stories immer da nützlich, wo es tatsächlich um Kundennutzen geht. Ne? Also man baut das Produkt ja nicht, damit Security Engineers zufriedengestellt sind, dass man immer die Patches einspielen kann, sondern man baut das, damit ein Kunde das einsetzen kann, um Businesswert zu schaffen. So, und wenn es um Businesswert geht, da sollte man tunlichst darauf achten, User Stories zu benutzen, damit man das immer im Fokus hat. Ne? Was will ich denn überhaupt erreichen für meinen Kunden, also für den Anwender? Wer hat denn überhaupt was davon? Das ist es eigentlich.
Das stimmt, obwohl der Security Engineer natürlich auch in gewisser Art ein Stakeholder ist und natürlich auch ein Interesse daran hat an unserem Produkt.
Ja, aber der kauft es nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Der zahlt dafür nichts.
Das ist wahr. Nee, ja. Also ich glaube, es ist User Stories sind natürlich hilfreich, um diesen Wert klar rauszustellen für eine User Story oder für eine Anforderung. Und das ist hilfreich und wenn, keine Ahnung, 9 von 10 Sachen keine User-Stories sind bei uns im Backlog, dann ist es wieder so ein Indikator für, wir sollten nochmal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Ja. Aber sonst glaube ich auch nicht, dass man, also ich habe schon oft genug gesehen, dass versucht wurde, irgendwelche Anforderungen unbedingt in eine User-Story zu gießen, wo das eigentlich gar keinen Sinn machte, weil eigentlich schon völlig klar war, was entwickelt werden musste. Also es war jetzt nicht so, dass da noch viel Freiraum war, die umzusetzen.
Ja. Was kann denn schief gehen bei der Backlog-Pflege oder beim Backlog, beim Gestalten des Backlogs?
Ja, also das haben wir ja schon angesprochen, ne? Das Backlog kann zu umfangreich sein, eventuell. Ne? Ja. Also man findet vielleicht nicht mehr die richtigen Sachen, die wertvollen Sachen. Also es ist irgendwie so vollgestopft mit allen möglichen Kram, wo man eigentlich schon genau weiß, das wird man wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre nicht umsetzen. Und in 3 Jahren ist natürlich so viel passiert, dass man da wahrscheinlich andere Anforderungen hat. Daher würde ich schon eigentlich, also ich fände es gut, wenn sich die Product Owner so ein Maximallimit setzen würden, da keine Ahnung, 100, 200 oder so oder vielleicht auch nur 50 User Stories und dann wirklich konsequent die anderen Sachen rausschmeißen würden, weil es halt immer wichtigere Sachen geben wird wahrscheinlich.
Ja. Genau, gleichzeitig kann es natürlich auch zu kurz sein. Wenn nicht mehr genügend Stories drin sind, um den nächsten Sprint zu füllen, dann ist man entweder fertig mit dem Produkt oder man ist einfach nicht gut vorbereitet. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Oder man weiß es und schreibt es nicht auf.
Ja.
Das ist natürlich schlecht.
Kommt drauf an, wenn der Product Owner im Sprint-Planning dann immer da auftaucht mit den letzten Sachen. Ach, ich habe hier gerade noch was fertig gemacht oder so. Das müssen wir jetzt aber machen. Na?
Dann weiß das Team nicht, was da drin steht.
Ja.
Was kann noch falsch sein am Backlog?
Ja, das Backlog ist nicht sichtbar für alle. Es sollte eigentlich transparent sein, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Für alle.
Darf jeder reingucken. Auch die Konkurrenz.
Ja. Also da gibt es bestimmt Argumente dafür und dagegen tatsächlich. Es gibt ja diese lustige Geschichte mit, immer wenn wir was geschafft haben, dann schicken wir die ganzen User-Stories an unsere Konkurrenten.
Wer war denn das noch? Irgendwer hat das wirklich mal gemacht.
Ich weiß nicht, irgendwo habe ich es auch gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Aber ja, zumindest im Unternehmen sollte es irgendwie sichtbar sein, damit klar ist, was da passiert. Wenn das nämlich nicht so ist, dann kann es passieren, dass andere Stellen im Unternehmen noch zusätzliches Reporting haben wollen, was eigentlich genau dieses Backlog schon abbilden soll. Also wie viel schaffen wir, bis wann, und manchmal, wenn das halt intransparent ist, dann kann es sein, dass dann andere Leute mehr Informationen haben wollen.
Ja, Informationen haben wollen ist ja immer nicht schlimm. So, aber das bedeutet ja, das Backlog muss nicht nur sichtbar sein für alle, sondern es muss auch verständlich sein für alle. Ne? Und da helfen eben auch User Stories. Ne? Wenn da eine User Story steht, wie als Vater möchte ich, dass das Auto Schiebetüren hat und meine Kinder keine nebenstehenden Autos kaputt machen. Wenn das tatsächlich in solcher Klarheit formuliert ist, dann versteht das jeder. Andererseits ist das dann natürlich auch Aufwand, das alles zu lesen. Also teilweise werden User-Stories dann halt recht lang und Akzeptanzkriterien machen das Ganze noch größer und Beschreibungen und Kommentare und so. Es gibt wahrscheinlich niemanden außerhalb des Teams, der dann das ganze Backlog wirklich durchliest.
Warum auch?
Warum auch? Um Transparenz zu erreichen. Was hilft denn Transparenz, wenn keiner guckt?
Naja gut, aber die Frage ist, also wenn man Informationen erzeugt, welche Entscheidungen möchte man darauf treffen? Also wenn ich jetzt sehe, also meistens interessiert mich ja nur entweder der obere Teil des Backlogs, wenn ich wissen will, was das Team jetzt gerade als nächstes macht, oder vielleicht so eine größere Roadmap, dann sollte das Backlog aber auch so aufgebaut sein, dass halt nur wenige größere Sachen hinten drin sind, wo ich dann auch schnell einen Überblick haben kann. Also wo ich sehen kann, ist mein Thema, das mir wichtig ist, drin und wann wird es wahrscheinlich umgesetzt.
Ja, also da hilft es zum Beispiel, wenn man auch die User-Stories im Produkt-Backlog noch mit ihren Epics versieht, dass man irgendwie dann im Produkt-Backlog sehen kann, zu welchem Epic gehört denn das. Dann kann man nämlich auch ein bisschen schneller begreifen, an welchen Epics denn in nächster Zeit gearbeitet werden soll. Das ist ganz hilfreich. Mhm. Andererseits kann man auch gleich sagen, ja gut, dann guck halt ins Epic-Backlog. Da sind die Sachen genauso sortiert und auf einer etwas gröberen Granularität. Mhm. Und da kann man es dann vielleicht noch ein bisschen schneller sehen. Wir haben das eine Zeit lang probiert mit internen Blogposts, dass wir in unserem Confluence, was auch ein Atlassian-Produkt ist, auch ein sehr, sehr mächtiges, quasi ein internes Blog geführt haben und nach jedem Sprint Review nochmal kurz in einem Blogpost zusammengefasst, Sprintergebnis war das und das, als nächstes machen wir das und das. Mhm. So, damit man da nochmal ein ganz kurzes Summary bekommt, wo es denn da stand.
Mhm. Und warum machen wir das nicht mehr?
Keiner gelesen hat.
Genau, weil es keiner gelesen hat und weil eben keiner irgendwelche Entscheidungen darauf getroffen hat. Es interessiert mich nur, wenn ich irgendwie auch was damit anfangen kann. Ne?
Ja.
Also nur zum Lesen macht es eben keiner.
Ja, das stimmt. Gut, es kann auch schief gehen.
Also die User-Story kann als also 1:1 wie ein Anforderungsdokument verstanden werden. Mhm. Also man kann einfach sagen, ja, vorher haben wir, weiß nicht, alles Mögliche darin festgelegt und das machen wir jetzt auch mit der User-Story. Also die wird dann so, wir schreiben zwar den Satz, aber darunter schreiben wir dann alle Anforderungen, die wir vorher eigentlich auch schon hatten. Das geht natürlich dann auch an dem eigentlichen Zweck vorbei, weil dann eigentlich schon alles festgelegt ist und dieses Gespräch, was eigentlich erreicht werden soll, dann nicht mehr nötig ist.
Ja,
umgekehrt natürlich genauso. Also wir starten nur mit der als Rolle möchte ich das und das erreichen in den Sprinten und sagen, ja, liebe Entwickler, los,
jetzt
ihr wisst ja Bescheid. Und ich komme in 2 Wochen wieder und dann ist fertig. Und dann fragt man sich, ja, wieso ist denn das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Das war doch in dem einen Satz klar beschrieben.
Genau. Das reicht auch nicht. Also zu detailliert oder zu wenig detailliert sind Probleme.
Ja, wie immer gibt es wieder so einen Mittelweg, der abhängt von Product Owner, Team, Produkt.
Branche, was auch
immer. Branche, ja.
Ja, genau. Ja, außerdem kann natürlich ein Backlog falsch sortiert sein. Ne? Wenn man einen Backlog nicht nach Priorität sortiert, was als nächstes gemacht werden soll, sondern zum Beispiel nach, ich habe jetzt meinetwegen nach Epic sortiert, ne? Und habe nicht darauf geachtet, dass ich vielleicht das Epic gar nicht abschließen muss, bevor ich das nächste Epic anfange. um den maximalen Wert zu erzeugen. Mhm. Mach später nochmal weiter mit diesem ersten Epic. Dann sieht es zwar hübscher aus im Backlog, aber es geht halt nicht darum, dass es hübsch aussieht. Es geht darum, dass man einen maximalen Wert erschafft.
Ja.
Was kann noch falsch sein?
Es kann zu viele oder zu wenige Rollen geben im Backlog.
Ja, da modst du immer, ne? Wenn ich.
Ja, das ist ja wohl wahr, ja. Ich glaube, das ist ein guter Indikator. Wie gesagt, immer wieder dieses zu groß, zu klein ist immer wieder so ein Indikator für irgendwas. Und aus meiner Sicht ist das ein Indikator dafür, dass man also dass das Produkt gut umrissen hat. Also wenn man, keine Ahnung, 50 Rollen in seinem Backlog hat für ein Produkt, dann ist aus meiner Sicht das Produkt nicht klar genug abgegrenzt.
Klar, also man muss sich bei der Auswahl der Rolle halt entscheiden, für wen schaffe ich denn hier einen Wert. Ja, und hier bei BigPoint ist ja kein Geheimnis, wir bauen eine interne API für die Spielentwickler. Und da ist natürlich der Spielentwickler eine wichtige Rolle. Als Spielentwickler möchte ich gerne, was weiß ich, ein Login-Formular einbinden.
Mhm.
Genau. Dann gibt es aber natürlich nochmal verschiedene Ausprägungen von Spielentwicklern oder verschiedene Ausprägungen von verschiedenen Rollen.
Mhm.
Und dann muss man sich überlegen, kann ich es irgendwie noch ausreichend abstrahieren, damit es nicht komplett ausflattert und ich für jede einzelne Person, die möglicherweise mal das Produkt benutzen wird, unterschiedliche User Stories schreibe? Oder habe ich vielleicht zu stark abstrahiert und sage immer nur, als Nutzer möchte ich. Das ist so ein Anti-Beispiel, ne?
Ja.
Wenn in der User-Story steht, als Nutzer möchte ich die Funktionalität bedienen, damit es funktioniert.
So, großartig.
Ja, das hilft einem halt. Das hilft auch den Entwicklern nicht, zu dokumentieren, was soll überhaupt gemacht werden.
Ja.
Aber weiß ja keiner, was das bedeutet. Ja, genau. Auch da wieder den goldenen Mittelweg finden.
Ja. Wie so oft. Ja, dann haben wir noch eine Sache vergessen zu erwähnen. Dieser letzte Teil an der User Story ist eigentlich optional, dieser Why-Teil. Also warum machen wir etwas? Obwohl der eigentlich mit das Wichtigste ist eigentlich an der User Story. Aber zumindest in dem Wikipedia-Artikel, den ich dazu gelesen habe, war er
optional.
Ja, ich glaube schon.
Ist ja witzig.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Naja, sprechen wir einfach mal die ganz deutliche Empfehlung aus. Überlegt euch, warum ihr.
Ja.
Das machen wollte.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einstieg geboten. Wir sind auch schon wieder, 42 Minuten. Haben unser Ziel schon wieder gerissen, hier halbstündige Episoden zu liefern.
Ja.
Aber ich glaube, als Einstieg ist das schon ganz ausreichend.
Ja.
Wie gesagt, wer es noch genauer wissen will, Mike Cohn ist das Buch der Wahl für User Stories. Mhm.
Gibt bestimmt auch einen Link in den Shownotes dann.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann danke ich dir, Alex.
Danke, Tobi.
Und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.